Unsere beiden heutigen Gäste kennen sich seit sehr vielen Jahren. Sie hat ihr Studium an der Wirtschaftsuni Wien absolviert. Nach ihrem Junior-Trainee-Programm bei Peek & Cloppenburg gehörte sie zu den ersten MitarbeiterInnen von Blackboat. 2013 startete sie als Crew-Member. 2015 wurde sie Account Executive und seit 2018 ist sie Managing Partner. Er hat in St. Gallen studiert und er war schon als Schüler unternehmerisch tätig. Er war Unternehmensberater, Social-Media-Agenturgründer, als das noch wirklich neu war. Er war Co-Founder und CEO einer Recommerce-Firma und er ist der Gründer und CEO von Blackboat. Auf LinkedIn gibt er Folgendes als seine Profession an. Creator at heart, CEO by profession. Er ist seit 2017 mein Podcast-Co-Host und seit letztem Jahr mein Co-Autor. Seit über 6 Jahren beschäftigen wir beide uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 380 Folgen haben wir uns mit über 450 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie setzen wir Technologien und Tools so ein, dass sie die Zusammenarbeit verbessern? Und wie stellen wir sicher, dass sie uns nicht so sehr beschäftigen, dass wir keine Zeit mehr für den Kern unserer Arbeit haben? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Antonia Leichter und Christoph Magnussen.
Hallo Michael.
Hi ihr beiden, na?
Auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite. Warum machen wir das heute? Das erklären wir kurz. Disclosure heißt das ja immer uns. Also wenn man in irgendeiner Form befangen ist, jemanden kennt, mit jemandem eine Beziehung hat, dann erläutert man das immer. Das tun wir auch. Und wir machen diese Folge heute aus zwei Gründen. Also erstens, weil uns viele Leute immer wieder fragen, macht doch mal eine Folge über euch selbst. Die uns schon lange kennen, wissen, diese Folgen gab es schon.
15 und 16.
Da haben wir uns selber gegenseitig interviewt. Ja. Und wir haben aber mittlerweile ja beide, du hattest ja damals schon deine Firma, aber die hat sich dramatisch weiterentwickelt. Ich hatte meine neue Firma noch nicht und wir haben jetzt einfach völlig neue Konstellationen. Du hast, wie ich heute gelernt habe, eine Führungsmannschaft, die zu 80% aus Frauen besteht. Meine Führungsmannschaft besteht zu 100% aus Frauen. Und so haben wir beschlossen, uns gegenseitig Gast zu haben. Also ich habe heute deine Partnerin Antonia und dich zu Gast und du hast dann irgendwann meine Partnerin und deine Co-Autorin Svante zu Gast und mich, genau, um ein bisschen zu erzählen, was wir eigentlich machen, auch vielleicht ein bisschen mehr in die Details zu gehen, was für Produkte, Tools wir haben, weil man da auch, glaube ich, eine ganze Menge Inspiration geben kann. Das ist keine Dauerwerbesendung, weil das, was wir machen, das, was ihr macht, kann man auch woanders sich herholen. Wir wollen eigentlich eher die Themen, die ihr habt und die wir haben, nehmen, um sie in die Diskussion zu geben. Und wenn dann einer danach anruft und sagt, hilf mir, ist gut, aber darum geht es uns nicht.
Das ist wie auf YouTube teilen, was es Sinnvolles gibt gerade.
Aber da unser Podcast ja ein Menschen-Podcast ist und kein Firmen-Podcast ist, werden wir diese Regel auch hier einhalten. Und wir werden das Gespräch wie immer führen. Und du wirst auch nicht umhin kommen, aber wir fangen mal mit Antonia an. Antonia, wie bist du denn der Mensch geworden, der du heute bist?
Wow, gleich mit der großen Frage gestartet. Sehr gut. Ich glaube, es gibt im Leben immer ganz besondere prägende Momente, die einen nachhaltig verändern, die einen irgendwie mitbegleiten und die für immer ein Teil von einem selbst sind. Und ich habe in schon nicht ganz jungen Jahren, aber als Jugendliche schon Verlust sehr stark mitbekommen und ansonsten ganz tolle Erlebnisse natürlich auch gehabt und bin ich mit meinen 33 Jahren durch Höhen und Tiefen gegangen, wie jeder andere auch und bin heute hier. Freue mich sehr, es ist mein erster Podcast. Wow.
Und das bei der Stimme. Also wer so eine Stimme hat,
das sage ich ihr auch immer
müsste
wieder.
Müsste eigentlich mehr Podcasts.
Ich weigere mich ganz gerne. Aber
sie sagt immer, schön, dass du es machst.
Ja, ich an der Stelle konnte ich mich bisher immer rausziehen, aber freue mich natürlich sehr, dass
sie wenn Christoph mal ausfällt, würde ich dich super gerne mal als Vertretung nehmen. Also wenn Christoph das machen würde, also auf jeden Fall.
Ausfallen oder?
Aber lass uns mal ruhig, auch wenn es 33 Jahre noch sehr jung ist, ruhig mal nochmal in diese 33 Jahre reingehen. Mich würde mal interessieren, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt. Ich habe das von Christoph gehört, du warst relativ jung, du hast ein Praktikum auch mal bei Christoph gemacht. Ist das richtig? Oder?
Ein Schülerpraktikum.
Schülerpraktikum. Siehst du, ich wollte jetzt nicht, aber da warst du 16, richtig?
Beim ersten war ich 16. Ich glaube, ich habe zwei Praktika gemacht. Ja. Wir kennen uns privat auch. Ich habe bei Christophs Eltern, ich weiß gar nicht, ob das auch schon mal...
An den Bierständen.
An den Bierständen zur Kieler Woche. Also ich bin auch Kielerin und daher kennen wir uns. Habe auch schon zur Kieler Woche beim Bierstand der Familie Magnussen ausgeholfen. Und darüber in der Not wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ein spannendes Schülerpraktikum zu finden. Christoph war damals in Berlin und ich dachte, super, das passt gut. Ich würde gerne nach Berlin und habe da mein erstes Schülerpraktikum damals noch in der Markenbotschafteragentur SMABU bei dir gemacht. Das erste und das zweite. Dann bin ich erstmal studieren gegangen.
Ja. Und wie ist so der Impuls gekommen? Hast du irgendwie Vorbilder gehabt, das Thema Wirtschaft, oder wie bist du darauf gekommen?
Ich glaube tatsächlich, dass Christoph mich an der Stelle schon geprägt hat. Hat immer die Brand 1 gelesen, dann habe ich mir auch als Schülerin die Brand 1 gekauft, reingeguckt, die Zahlenseite verschlungen und spannende Artikel gelesen. Und habe damals eigentlich auch über das Studium, ich wollte immer was machen, wo mir ein Stück weit die Türen offen stehen, weil ich ein sehr breites Interessensfeld mal hatte und auch nach wie vor habe. Und in etwas reingehen wollte, was einfach sehr breit aufgestellt ist. Und habe damals sogar mit Christoph noch überlegt, okay, wo gehe ich denn jetzt hin? Und bin so auf die WU in Wien gekommen.
Cool, das wäre die nächste Frage gewesen. Wie kommt man darauf, als Kieler Mädchen nach Wien zu gehen? Jetzt als älterer Mann, der Wien kennengelernt hat, frage ich mich, warum habe ich mich nicht mit Wien früher beschäftigt? Die fantastische Stadt und die Zeit da war wahrscheinlich auch super, ne?
Ja, ganz, ganz toll. Also super schöne Stadt, einfach wunderschön. Uni, ich habe leider, mittlerweile gibt es ja einen ganz tollen Neubau von der Wirtschaftsuniversität. Den habe ich leider verpasst und habe noch im Altbau studiert. Alle haben immer gesagt, ja, in dem asbestverseuchten Konglomerat. Aber war trotzdem super schön und spannende Uni. Lernt man sehr, sehr viel über sich selber zu organisieren, weil es alles andere als schulisch aufgebaut ist, sondern man sehr sich selbst überlassen wird und man selber irgendwie gucken kann. Also allein in meinem Jahrgang waren 4.700 Leute.
Ja, krass. Und dann 18 Monate Trainee-Programm bei Peek und Cloppenburg, das weiß ich noch, das war sehr anerkannt und beliebt und da wollten viele Leute hin früher. Und da denkt man ja danach, okay, jetzt steht dir die Modewelt offen und dann kommt der Anruf.
Das war ja fast, das war tatsächlich damals ein Junior-Trainee-Programm, was ich parallel zum Studium gemacht habe.
Okay.
Und so ein Stück weit ähnlich wie,
duales Studium so ein bisschen?
So ein bisschen wie ein duales Studium, aber nicht ganz so viel Aufwand, nicht ganz so viel Stunden.
Habe ich noch nie gehört, krass, spannend.
Hat super viel Spaß gemacht, neben irgendwie in der Verkaufsfläche sein, das prägt mich auch bis heute, dieses Verstehen, wo ist das Kerngeschäft, wo kommt das her, also wo ist quasi Brot und Butter in Unternehmen und da auch jeweils reinzugehen. Ich finde es immer super spannend, wenn Unternehmen Produktionen haben, in die man reingucken kann, dass man immer alle Seiten und ich sag mal alle Stationen in einem Unternehmen durchlaufen kann. Und das fand ich damals bei Peek und Cloppenburg auch sehr spannend, da reinzugehen. Habe aber auch gemerkt, okay, man ist eben Weihnachten, Wochenende, du bist im Handel, verkaufsoffene Sonntage. Du bist einfach immer mit dran, auch in der Führungsposition bist du mit verantwortlich. Und das war uns sehr vorgeschrieben, wie der Karriereweg natürlich auch aussieht. Und das war irgendwie nichts für mich, dass ich damals dann das noch im Studium beendet habe und bin dann ja noch für eine Weile nach London gezogen aus privaten Gründen. Und dementsprechend hatte ich das Trainee-Programm an der Stelle beendet.
Ja, okay. Christoph, und dann... Ja, erzählst du kurz deine Geschichte und dann waren wir
einmal morgens in der Küche.
Genau, Cliffhanger, morgens in der Küche, wie hast du die Zeit dahin erlebt? Du hast ja da deine Geschichte schon mal erzählt und wir erzählen unsere Geschichte auch immer wieder mit einzelnen Episoden. Aber vielleicht nochmal für die damals nicht gehört haben, dein Weg von Kiel.
Ich versuche es kurz zu machen. Die Bierstände waren prägend. Wie Antonia ja gerade schon sagte, in den Jahren, als ich da noch gearbeitet habe, waren es sehr viele. Und eines der Themen war auszurechnen, welcher Stand verbraucht wann wie viel Bier. Das wollte ich immer abends wissen, um zu wissen, wie viele Fässer muss ich bestellen. Weil 100 Fass Bier, 50 Liter, das sind Bretter. Und naja, dann hatte ich mit verschiedenen farbigen Zetteln und Excel-Tabellen gearbeitet. Mein Opa, der damals noch lebte, zeigte mir ein riesiges Blatt, was wie eine Excel-Tabelle war, aber eben physisch, also ein riesig großes physisches Blatt, mit der er das früher gemacht hat. Und parallel haben wir natürlich immer mit ganz viel Funkgeräten und Handys gearbeitet, um das zu versorgen. Und das jetzt im Nachhinein merke ich so, das hat mich immer schon fasziniert. Das war die Zeit der CeBIT und welche Geräte so. Naja, kam St. Gallen statt eben technischem Studium, dachte ich, mache eben BWL. Bin nach St. Gallen, dort dann aber irgendwie was Gutes und habe mir ganz viele Unis angeschaut. Ich konnte damals nicht zwischen der FH und der Uni unterscheiden, also ich wusste es eigentlich gar nicht. Und habe das rein aus Bauchgefühl gemacht mit den Leuten, die ich dort getroffen habe. Ich bin auf dem Campus und los.
Aber ey, hallo, so viel Zeit muss sein. Du musst dann als Deutscher eine ziemlich heftige Aufnahmeprüfung machen. Hast du die richtig vorbereitet?
Ja. that's a story. Ich habe bei der Bundeswehr bewusst mir ausgesucht, Material und Munitionswart zu machen, um Zeit zu haben, um mich auf diesen Test vorzubereiten. Also ich war zu einer Zeit vom 11. September bei der Bundeswehr. Das war doch sehr angespannt in einer gewissen Phase. Aber du hast eben Jobs mit mehr Freiraum und weniger. Und ich habe dann echt den gesamten Tag, wenn ich irgendwie nichts zu tun hatte, viel Verantwortung, wenn halt Übungen sind, Munition, darf nichts fehlen, dann zu lernen. Und hatte mich auf den Test vorbereitet und einen Monat vorher haben sie das gesamte Testsystem umgestellt.
Wow.
Auf ein neues Format. Okay, und dann war ich so, fuck, das ist vorbei. Das hat mich schon echt hart getroffen. Ich dachte, das klappt niemals. Mhm. Und da waren dann aber Sachen drin, die ich dann durch Lateinunterricht, so Sprachensysteme und so weiter ganz gut hingekriegt habe. Und ein Kumpel von mir sagte auch, versuch das mal, man kann den ganz gut hinkriegen. Es hat geklappt und das war auch eine wahnsinnig intensive Zeit. Ich habe den Bachelor dort gemacht, St. Gallen-Symposium gemacht und habe eben gemerkt, mich juckt nach wie vor dieses Unternehmerische, das habe ich schon zu Schulzeiten gehabt.
Da hast du Partys organisiert?
Da habe ich gegründet mit Alexander Graf zusammen von Spryker, erste Firma, und wusste sofort, I love it, ne? That's my thing. Ich habe so zwei Herzen in meiner Brust, den Unternehmer und den Kreativen, und wenn ich das irgendwie zusammenbringen kann, wäre das perfekt. Und hatte dann immer wieder Leute, wie auch Adrian Locher zum Beispiel von Merantix, der das lange begleitet hat, den ich aus St. Gallen kenne, mit dem ich auch eine Firma zusammengegründet hatte, die ich da auch so auf der Reise mit dabei hatte. Und dann kam nach diversen Gründungsstationen, die du auch genannt hattest, auch kurze Zeit in der Unternehmensberatung gewesen, aber auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann als Gründer ganz gut beraten, also ich kriege das ganz gut hin, so Probleme zu erfassen, aufzunehmen, wiederzugeben, behalte aber immer diese Gründerperspektive. Ich bin kein Unternehmensberater, der jetzt ein Projekt macht und ist fertig, sondern mich interessiert halt wirklich, da reinzugehen, es zu verstehen. Und als dann eine Zeit kam, jetzt muss ich mir überlegen, wann das war, wo ich dann aus einer Firma raus bin, weil ich dachte, jetzt möchte ich auch mehr Zeit wieder in Hamburg verbringen. Dann haben wir aber angefangen, schon vorher remote die Arbeit zu organisieren. Antonia ist damals nach London. Nils, unser Dritter im Gesellschafterkreis, der ist aus der alten Firma, aus der Social-Media-Firma mitgekommen und geblieben quasi. Der hat so den Blick nachher auch auf Zahlen gehabt und so weiter. Und ich meinte dann zu Antonia, das war so mein Pitch in der Küche, glaube ich, damals, du, ich habe da was vor. wir wollen eigentlich uns auf den Bereich fokussieren, ne, den wir vorher nur intern gemacht haben. Also wir haben damals mit Systemen gearbeitet, 2003 wie Salesforce. Ne? Also das war way before Google, bevor jemand dran gedacht hat. Und dann meinte ich dann so, du kannst es ja auch mal wieder geben, aber mein Pitch war gefühlt so, du kannst arbeiten bei mir, wo du willst. völlig egal, ich habe das dann so gezeigt, wie man zeitgleich im Dokument arbeitet. Ne? Wir reden jetzt von, wann ist das? 2013
muss das gewesen sein.
Pi mal Daumen, irgendwie sowas. So 11, 12, 13. So. Da haben wir das bei, wir kaufen es damals schon gehabt, diese ganzen Tools, weil ich das natürlich in den eigenen Firmen eingeführt habe. Aber ich wollte es halt eben systematisch dann in Unternehmen reinbringen.
Ja.
Ja, und so lief es dann los. Das war zumindest meine Seite der Medaille gerade.
Ja, ich glaube, es war auch ziemlich genau so. Ja, wir könnten gerade Unterstützung gebrauchen. Ich sage, ja, ich ziehe jetzt aber nach London und du hast gesagt, es ist mir egal, du kannst von überall aus arbeiten. Ich sage, okay, dann machen wir das.
Ja, das Spannende ist ja, und vielleicht kannst du mal sagen, ob da ein Muster dahinter ist. Du hast irgendwie eine Gabe, Dinge sehr früh zu erkennen. Ne? Du bist ja jetzt eben drüber weggegangen. Ich habe es ja auch nur so in so einem verniedlichsten und lustigen Nebensatz gemacht. Ihr hattet eine Social-Media-Agentur, Adrian und du, als es das noch gar nicht gab oder als das noch wirklich neu war. Ihr wart ja wirklich, bevor Social-Media-Plattformen überhaupt Vermarktung gemacht haben, habt ihr schon gesagt, da wird es irgendwann Agentur für brauchen. Influencer-Marketing, als das Wort Influencer noch nicht gab. Das heißt, da warst du sehr früh dran. Heute sagst du häufig zu früh. Mit dem Thema Cloud auch extrem früh dran. Ich glaube ja auch, dass ihr jetzt mit dem Thema AI auch früh dran seid, zumindest was die Bürowelt angeht, seid ihr zumindest als Dienstleister da sehr früh dran. Ist das irgendwie etwas, was mit deiner Persönlichkeit zu tun hat, dass du so früh an Themen dran bist?
Also der Fokus bei uns ist alles, was Zusammenarbeit betrifft. Und das kommt daher, wir sagen mal, Kollaboration ist Kommunikation. Ich finde es wirklich faszinierend, wie geht eine Nachricht von A nach B. Also ich habe Antonia in Wien besucht und hatte damals dich und quasi Freunde und wir waren unterwegs und wir hatten eine Führung gemacht, ich glaube, da warst du gar nicht dabei, durch Schloss Schönbrunn. Und da war der Schreibtisch von Franz.
Franz Sisi.
Und alle gingen weiter und ich fragte dann den Guide, der beschrieb dann den Schreibtisch, ich so, wofür die Kästen links und rechts am Schreibtisch sind. Da waren so Kästen angebracht, links und rechts. Und man sah offensichtlich, dass da was dran gebaut war. Man sagte, das ist ja spannend, das hat noch keiner gefragt. Also, weil dieser Anbau, den fand ich so faszinierend. Sagte, naja, der Franz, der ist sehr früh aufgestanden. Für den war so das Serven für seine Leute sehr wichtig. Ich glaube, so um 3 Uhr oder 3.15 Uhr oder sowas war seine Wake-up-Time.
Heute wissen wir, nicht gesund.
Total nicht gesund, aber... Er hat bestimmt noch andere nicht gesunde Sachen getan. Naja, und erklärte dann eben, wie der die Dokumente von links nach rechts shiftete, im Sinne von, was muss jetzt getan werden, was ist fertig, was wird weitergegeben. Dann habe ich mal jemand anders getroffen, der mir erklärte, wie Napoleon in seiner Kutsche einen Tisch hatte, den du eigentlich in Schiffen verbaust, der aufgehangen ist. Und dachte ich, das ist ja super spannend, damit er schreiben kann. Also ja, genau, weil der war einer der ganz wenigen Herrscher seiner Zeit, der selbst geschrieben hat, Depeschen. Und da hatte er Reiter links und rechts und die rausgegeben. Dann habe ich mal bei einer Führung, da ging es um die Rothschilds und sagte, die haben in Europa damals die besten Kommunikationssysteme gehabt und die waren schneller. Und dann habe ich gefragt, aber wie denn? Also was hatten die denn? Ja, Brieftauben. Da sage ich, aber die hatten doch garantiert auch alle anderen damals. Und dann sagte er, ja. Und dann sage ich, aber was war denn anders? Das hatte noch keiner gefragt. Und dann sage ich, aber die müssen ja irgendwie. Und dann hat der Guide selber, hat sich dann in die Recherche gemacht, meldete sich dann und sagte, ja, er hat rausgefunden, die haben bessere Nahrung bekommen und wurden mehr trainiert. Also ich finde es wirklich faszinierend, wie fließt Kommunikation schneller. Und ja, ich bin immer sehr schnell, sehr früh. Deswegen sitzt hier, Gott sei Dank, meine Geschäftspartnerin Antonia, die mich dann einfängt und sagt, wir machen das jetzt weiter. Wir machen jetzt nicht wieder das Nächste, wir machen das jetzt weiter.
Und vielleicht das Nächste.
So,
aber
und
nehmen das Nächste mit dazu.
Das Brot und Butter, die Produktionsraum, bitte, der bleibt.
Ja. Genau, wir bleiben bei den Basics.
Und deswegen ist eben
da sein.
Ja, da dann der nächste Schritt gekommen. Wir sind eben mehrere Gesellschafter und wir sind auch ein größeres Board bei Blackboard, weil das ist dann meine Stärke zwar an vielen Stellen, aber ich rufe dann halt Antonia und sage, ey, ich habe hier was Neues. Und während deiner Elternzeit zum Beispiel, ich so, hier ist KI und Chat, sie so, okay, give it to me. Und ich habe sofort gemerkt, als wir dann zusammensaßen, wie wir beide denn diesen Spark haben. Und sie sagt, okay, krass, ich habe sofort geschnallt. Und wir haben so einen, wirklich so einen Modus, wie wir es rüberschmeißen. Und Antonia weiß dann wiederum, bei welchen Kunden ist das gerade spannend, was treibt die um, was sind da die Themen, wie du es vorhin angerissen hast. Du hast einen Blick für dann Produktion, Vertrieb. Ne? Also wir haben ja häufig Kunden mit verschiedensten Mitarbeiterprofilen, MitarbeiterInnenprofilen. Ja, und ich schmeiße dann eine Idee rein und wir müssen halt nur sicherstellen, dass es nicht eine einfach nur eine Idee bleibt, sondern wir müssen sie auf die Spur bringen.
Ja.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Ich gehe mal auf unsere erste gemeinsame Reise, die wir gemeinsam angetreten sind. Wir haben uns auf einer Reise, die wir beide angetreten sind, aber unabhängig voneinander, nämlich eine IO-Reise nach Portugal, das erste Mal richtig intensiv unterhalten. Aber wir sind dann auf eine gemeinsame Reise nach New York gegangen. Der Hintergrund der Geschichte war, du fragtest mich auf diesem Treffen in Portugal. Du hattest gerade für meine Firma Think im Prinzip Cloud-Technologien eingeführt. Wir hatten einen Fehlversuch, wir hatten im Prinzip uns für Google entschieden, haben dann Dienstleister angeguckt und haben die gesagt, ja, Blackboard, die sind glaube ich ziemlich cool und so, aber die waren teurer als die anderen, wir haben mal die anderen genommen. So. Und ich habe mich, weil wir ja irgendwie schon uns kannten und so, habe ich mich zurückgehalten und habe gesagt, okay, ihr habt die Entscheidung für dieses Projekt. Und dann wurde es eingeführt und dann 3 Monate später kam die Projektleiterin zu mir und sagte, wir haben uns, glaube ich, für die Falschen entschieden. Es wird jetzt teurer, aber wir würden gerne Stecker ziehen und doch mit Blackboard arbeiten, weil wir jetzt verstanden haben, das, was die uns erzählt haben, warum es teurer ist. Weil wir brauchen viel mehr Schulung. Und der Dienstleister, den wir zuerst genommen haben, der kann diese Schulung nicht leisten. So, das war so das erste Aha-Moment, wo ich so dachte, aha, es kommt also auch auf das Thema Schulung an. So, das im Hinterkopf haben, hast du dann irgendwie in Portugal zu mir gesagt, Mensch Michael, jetzt habe ich doch bei euch mal geholfen, jetzt kannst du mir mal helfen und du erzähltest mir von einer Situation, du seist mit Blackboard im Pitch bei einem großen deutschen Automobilhersteller, den wir nicht nennen dürfen, aus Wolfsburg, für eine Test-Einführung, wo ihr im Prinzip Google gegen Office 365 testen wolltet und ihr wart im Pitch gegen eine unfassbar große Unternehmensberatung, den Namen wir auch nicht nennen dürfen, ist aber die größte der Welt. Und du sagtest damals, ja Michael, die sind 3000 Mal so groß wie wir. Ihr wart, glaube ich, 15 Leute damals. Was soll ich denen erzählen bei VW? Warum sollen die mich nehmen? Und dann habe ich gesagt, ah, du willst einen Purpose für deine Firma. Ja, ein Purpose, das finde ich gut. Kannst du mich da beraten? Ja, kann ich, aber ich muss jetzt erstmal nach New York. Ich habe da so Arbeit, ich bin in 3 Wochen zurück. Ich sage, ja, scheiße, dann ist aber die Präsentation vorbei. Ich brauche jetzt Hilfe. Und dann hast du in der nächsten Pause, Kaffeepause, hast du gesagt, kann ich nicht mit nach New York? Ich sag, ja klar, ich habe immer einen Tag zum Akklimatisieren, wo ich mich so inspiriere und so, den Tag kann ich dir geben. So, der wird auch reichen. Und dann nächste Pause kamst du wieder, da, übrigens, ich habe jetzt gebucht, ich sitze neben dir im Flieger und ich habe auch das Zimmer neben dir, weil du meine Sekretärin angerufen hattest. Ich dachte, das kann jetzt echt nicht wahr sein, weil im Leben habe ich nicht geglaubt, dass du da mit mir hinkommst. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe auch noch so eine Idee, Christoph. Ich würde so gerne ein Buch über dieses ganze Thema, neues Office, Cloud-Technologie, also irgendwie dieses Thema neue Arbeit, das interessiert mich echt und ich würde dir ein Buch drüber schreiben. Du kennst dich ja richtig gut aus, vielleicht kannst du mir da ein paar Tipps geben. Und dann hast du gesagt, nee, gib dir keine Tipps, wir machen das zusammen. Und ich sage, okay, dann fliegen wir also nach New York und dann reden wir erst über deinen Purpose und dann reden wir über das Buch. So. Ja. Und so haben wir es dann gemacht. Und auf dieser Purpose-Reise, ich erzähle es jetzt so ausführlich, weil es, glaube ich, wirklich für mich ein Schlüsselmoment war, euch zu kapieren. Hatte ich so ein Workshop-Format, was ich sehr gerne mache, wenn ich mit Unternehmern rede. Spazieren gehen und hinsetzen abwechselnd. Ja, wir haben gesagt, wir gehen eine Stunde durch New York, dann setzen wir uns eine halbe Stunde in den Coffeeshop, dann gehen wir wieder Coffeeshop, gehen, Coffeeshop. Und angefangen haben wir mit dem Frühstück. Und das, was du da so erzählt hast, war so beeindruckend, in vielerlei Hinsicht. Also habe ich erstmal verstanden, warum du Cloud so wichtig findest, weil es dich befreit. Du kannst dein Handy verlieren und musst nicht traurig sein, dass 3000 Datensätze weg sind, sondern es ist in der Cloud. Das war ja damals noch nicht selbstverständlich. Du kannst entscheiden, am Donnerstag zum Skilaufen zu fliegen, weil du dann am Freitag per Videokonferenz trotzdem mit dem Anwalt in dem wichtigen Meeting im Lift sitzen kannst. Du kannst deinen Kolleginnen und Kollegen wie Antonia ermöglichen, dass die wohnen können, wo sie wollen und trotzdem man zusammenarbeiten kann und so weiter. Ich dachte die ganze Zeit, Mensch, der, was ist das eine Wort, was das zusammenhält? Und suchte nach einem Wort und suchte nach einem Wort. Und dann bliebst du auf einmal irgendwie stehen und ich merkte so, ja, der hat jetzt seine ganze Geschichte erzählt und jetzt traut man, jetzt kannst du mal liefern. Und dann hast du aber selber geliefert, weil du standst unter einem so einem Baldachin, würde ich es nennen, also so ein Vordach. Und da standen zwei Worte drauf. Und da stand drauf, sage ich jetzt nicht, sondern ich habe dann gesagt, bleib mal stehen, wir haben deinen Purpose gefunden. Ich habe das dann fotografiert, habe es dir gezeigt und da stand eben über dir drüber Free People. Und ich habe gesagt, jetzt stell dir noch ein Ausrufezeichen hinter Free People vor, also so der Imperativ, befreie Menschen. Und dann sagtest du, okay, schick mal rüber das Bild. Dann habe ich es dir rüber geschickt und hat es irgendwie 3 Minuten gedauert. Dann hast du daraus eine Grafik gebaut mit einem Text, Free People from the Old Way of Working by Leveraging Future Technologies. Blackboard. Das hast du Antonia geschickt, hast gesagt, Antonia, können wir das so machen? Antonia sagt, ja, machen wir so. Und deinem anderen Partner. Und dann hast du es auf Instagram gepostet. Das Ganze dauerte eine Viertelstunde zusammen. Und dann war es raus. Und das habe ich kapiert, dass das wirklich das ist, was ihr macht. Ihr macht nicht Cloud-Technologie, sondern ihr versetzt Menschen in die Position, besser miteinander zu arbeiten, indem ihr sie von dem ganzen alten Scheiß befreit. Und das macht ihr mit geilen Technologien. Und deswegen habt ihr auch seitdem eine ziemlich tolle Entwicklung gemacht. Ihr habt euch, glaube ich, in der Größe verdreifacht, so ungefähr. Habt verschiedene Geschäftsbereiche neu dazugenommen. Und ich glaube, es macht total Sinn, in so einer Zeit, in der wir gerade sind, da mal ein bisschen tiefer reinzubohren, weil von Rafa haben wir das mal gehört. Rafa von Vitra, der sagte irgendwie, irgendwann, Michael, weißt du eigentlich, dass während Corona 1000 neue Softwareprodukte zum Thema Collaboration auf den Markt gekommen sind? Wahrscheinlich ist das noch sogar nur die Spitze des Eisbergs, wahrscheinlich 10.000. Das heißt, euer Geschäftsfeld hat sich nochmal dramatisch erweitert. Das ist immer dieselbe Basis. Die Cloud-Technologie ist das Wichtige und es geht darum, mit diesen Technologien die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Aber die Gefahr ist ja, die Menschen kaufen sich jetzt diese ganzen Software-Tools. Keiner hat eine Ahnung, wann er was benutzt. Wir haben, du sagst ja, ihr sagt immer, Büro ist auch ein Tool. Alles ist explodiert in den letzten Jahren. Jetzt sind wir gerade dabei, die Einzelteile neu zusammenzusetzen. Und so vor diesem Hintergrund und eurem Purpose, eurer Position, würde ich so gerne das Gespräch führen, wenn das okay ist.
Da hast du hier die Richtige, die es von der Seite aus deswegen betrachte, weil ich rede dann immer drüber, aber Antonia sagt dann so, und ich muss es jetzt umsetzen.
Genau. Antonia, lass uns doch mal im Maschinenraum anfangen.
Ja, ich setze es sehr, sehr gerne um. Ja. Und da setzt vielleicht auch das nochmal auf, weil du fragtest, was mich prägt. Also durch diesen, ich sag mal, frühen Verlust. Also von mir sind damals zwei Freundinnen, da war ich 18, beim kleinen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.
Oh,
und
mein
das
Goodness.
War natürlich in dem Moment so krass, dass ich ganz klar gesagt habe, okay, offensichtlich kann das hier auch super schnell gehen. Und das Leben ist einfach super, super wertvoll und ich habe gar keine Lust, das mit Nervkram oder mit schlechten Leuten zu verbringen. Das waren so meine zwei Kernpunkte, die ich daraus mitgenommen habe, dass ich gesagt habe, hey, ich habe keine Lust auf irgendwie nerviges, keine Ahnung, weil E-Mail hin und her, Ping-Pong, also alles, was in der Zusammenarbeit, das muss
Cover my ass Mails.
Ganz schlimm und möchte auch nur mit coolen Leuten zusammenarbeiten und auch so meinen Alltag verbringen. Und nun bin ich sehr, sehr lucky an der Stelle, dass ich quasi in meinem ersten richtigen Job schon super coole Leute gefunden habe, super coole Leute eingestellt habe. Ich glaube, ich darf mir an der Stelle ein bisschen auf die Schulter klopfen für das beide. 80% Frauen-Leadership. Da gab es mal den Satz, if you're at the table, bring three more to it. Mhm. Das lebe ich definitiv.
Mhm.
Und ja, dieses Befreien, wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens im Arbeitsalltag und das kann nicht für alle immer die absolute Purpose-Erfüllung sein. Manchmal ist es auch einfach, hey, I gotta get do what done. I gotta do, genau. Get shit done. Aber dann will ich mich zumindest nicht mit überflüssigen, nervigen Sachen beschäftigen. Und das ist für mich mein Auftrag, weil Christoph, der Claim ist Free People und ich übersetze es immer noch in Sand aus dem Getriebe nehmen. Also einfach, dass dieser Frickelkram, wenn die Kommunikation in der Kollaboration nicht fließt.
Mhm.
Das ist egal wo, da hilft kein Tool. Das Tool ist am Ende wie die, nur weil ich die Gym-Membership habe, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt super gesund bin.
Die Lizenz Office 365 ist wie die Gym-Mitgliedschaft.
Ja.
Die ist nice to have. Aber wenn du nicht ins Gym gehst, wirst du keine Muskeln kriegen. Wenn du ins Gym gehst, ohne zu wissen, was du machst, machst du dich kaputt.
Richtig.
Und genauso ist es mit der Lizenz für Office 365. Ja.
Und mit allen anderen Tools. Ne? Genau wie du, also in Rafa sagt, vielleicht 1000 oder mehr Tools. Je mehr uns irgendwie zur Verfügung steht, die sind auf der einen Seite, sind diese ganzen Tools so einfach zu bedienen. Ne? Ich mache auf und klicke irgendwie ein bisschen rum und denke, ja super, funktioniert. Hat mich aber nicht, die wenigsten beschäftigen sich ja etwas, auch nur eine halbe Stunde damit, weil wir so busy sind in unserem Arbeitsalltag. Es wäre ja okay, keine E-Mail mehr, dann schreibe ich halt jetzt hier meine Nachricht rein. Dann erkenne ich aber den Mehrwert davon nicht. Mhm. Und das müssen sie auch gar nicht. Das war bei euch bei Think damals auch der Fall. So, das funktioniert schon irgendwie, aber dieser Schatz, der kommt, wenn ich die Kollaboration richtig aufstelle und alle einmal mitnehme, was wollen wir denn hierdurch auch erreichen?
Mhm.
Nämlich, dass ihr Zeit habt für das, was euch Spaß macht im Job, für das, wo ihr den Mehrwert für eure Kunden vielleicht heben könnt. Dann muss ich mich zumindest einmal zurücknehmen und damit beschäftigen.
Mhm. Absolut Haken dran. Ich habe selber zwei Projekte da in dieser Richtung verbockt bei Think. Also ich habe damals das Gefühl, dass das ganze Thema Neugeschäft ziemlich auf meinen Schultern so ruhte. Und ich hatte irgendwie Lust, das zu übertragen auf die Führungskräfte. Und habe gesagt, hey, wir brauchen eine CRM-Software. Und wir haben dann alles Mögliche getestet und so weiter. Irgendwann sind wir dann bei irgendeiner hängen geblieben. Und dann kriegten 20 Leute Lizenz dafür, es wurden Schulungen eingestellt und irgendwann stellte ich fest, nachdem diese Zeit mit den Schulungen eigentlich abgeschlossen war, dass von den 20 Leuten 5 die Schulung gemacht hatten und 3 überhaupt jemals in das Programm reingeguckt haben. Und dann habe ich, glaube ich, auch mit dir darüber gesprochen, dass Michael, das ist falsch, du kannst keine Software einführen, du musst erstmal eine CRM-Mentalität schaffen. Mhm. Das habe ich sofort kapiert, was du gemeint hast. Du musst den Leuten erst sagen, warum es wichtig ist, neue Kunden zu kriegen, warum es toll ist, den Überblick zu kriegen, warum es toll ist, zu wissen, wie sind die Chancen, warum es toll ist, zu sehen, okay, was haben wir denn für Kontakte mit dem gehabt, wie waren die Mails? Und dann kannst du sagen, ah ja, da gibt es übrigens Tools, die einen dabei unterstützen. Ja. Du hast damals dein Großvater mit seinem, wie nennt sich das Ding noch? Dieses,
ja, wo die Karteikarten drin
sind. Rhododendron, oder wie heißt das so? Ich weiß nicht mal.
Ich weiß, was du meinst.
Das ist vor meiner Zeit.
So, also so ein Flip-Ding da, wo du sagst, dein Großvater hatte schon diese Kundenmentalität.
Ja, genau.
Ne? Und über so eine Geschichte kannst du natürlich ganz anders erzählen, über die Tante Emma, die jeden, der in den Laden reinkommt, genau weiß, der nimmt immer dieses Franzbrötchen und die Nutella. Weil sie im Kopf hat. So. Und genau den Fehler machen eben viele Unternehmen bei allen möglichen Softwareprodukten. Du musst ja eigentlich, bevor du Office 365 oder Google oder Slack oder was immer einführst, erstmal ein Bewusstsein für, warum ist es denn überhaupt geil, gut zu kommunizieren bei der Zusammenarbeit. Warum ist es klug, sich zu fragen, wo machen wir denn den Katzen-Content? Auf jedem Kanal? Warum ist es gut, Emojis einzusetzen und so weiter? Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen darüber.
Genau, und also das ist der verbindende Punkt damals auch mit Friedrich Bergmann in der Folge 100 gewesen, als er von Technologien sprach, habe ich sofort verstanden. Da haben wir dieselbe Vorstellung. Technologie hilft halt, anders zu arbeiten. Und wenn man jetzt mal KI nimmt als aktuelles Thema, und Toni und ich waren uns da sehr einig, damals eine Beteiligung einzugehen mit einem signifikanten Teil unseres Jahresgewinns, ehrlich gesagt, die wir dann gemacht haben, weil also mir war auf jeden Fall sonnenklar, das wird halt die Arbeitsweise verändern. Es wird dich halt superchargen, nennen wir das immer. Und das hast du mit ganz vielen Tools. Der Fehler, der Perspektivenfehler, der bei ganz vielen passiert ist, das Tool löst mir das Problem. Wie die Gym-Membership, das löst ja nicht das Problem, genau. Und der Blick darauf ist ein anderer. Das bedeutet, wenn ich jetzt als Unternehmer irgendwo reinkomme oder Antonio und ich als Geschäftsführer zu anderen Geschäftsführern, weil das sind meistens die uns beauftragen, Vorstände, Vorstandsteams oder Leute, die strategische Projekte dort haben, dann ist das eine ganz andere Problemstellung. Die haben dann verstanden, nee, wir wollen hier nicht ein IT-Tool einführen, sondern wir ändern damit die Arbeitsweise. Und jetzt darf man ja eine Sache nicht vergessen. Das, was Menschen am wenigsten wollen, ist, anders irgendwas zu machen. Die meisten wollen Stabilität. Die Angst vor Veränderung ist so tief drin, die kriegen wir auch nicht raus. Können alle uns noch so viel erzählen, sie finden das geil. Und das erleben wir tagtäglich. Da hat Antonia das definitiv behutsamere Händchen als ich. Zu sagen, ist auch legitim, kannst du gleich nochmal erzählen. Aber wenn dann plötzlich klar ist, das greift in deinen Alltag ein. Ja, nimm jetzt mal nur dein iPhone und Messages. Das hast du doch vor 20 Jahren so nicht gemacht. Also definitiv einfach nein, der war anders. So, und an einige Dinge gewöhnen wir uns, die passieren und die passieren dann nebenbei. Und unsere Aufgabe ist es, dass die nicht einfach nebenbei passieren, sondern wir sorgen dafür, dass so ein Unternehmen nicht ins Hintertreffen gerät im Sinne von, wir verfrickeln uns hier, gerade in Zeiten wie jetzt Rezession, super hoher Kostendruck, da ist das ein Riesenhebel. Ein Riesenhebel. Das, ich glaube, das Statistische Bundesamt beziffert einen Arbeitstag in Deutschland mit 233 Euro. Das ist jetzt, wenn du sagst, ein Beratergehalt ist da nicht viel, was auch immer. Aber nimm das mal auf 1000 Menschen gerechnet. Jeden Tag. Jetzt sparst du damit halt mal, wir haben Projekte, da können wir sehr genau sagen, wir sparen einen halben Tag, wir sparen einen Tag pro Woche und Kopf. Das ist dann bares Geld. Darum geht es dann. Und der positive Nebeneffekt, und so ist das mit New Work dazu gekommen, ist, das, was Antonia dann beschrieb, aus ihrer Erfahrung heraus, als sie mir das auch mal geteilt hat, sagte Christoph, ganz ehrlich, ich möchte so arbeiten, wie sich das richtig anfühlt. Ich habe keine Lust, irgendeinen Scheiß zu machen und nicht irgendwo. Und Antonia, du lebst es nun halt auch extrem. Also Antonia ist eine der ganz wenigen, die das so perfektioniert hat, wenn ich das mal so sagen darf, dass ich noch nie, auch wenn sie im Auto saß, im Flieger, auf Malle ist oder sonst wo, mit Kind, ohne, wie auch immer, noch nie ich das Gefühl hatte, boah shit, wir kommen hier gerade mit dem Projekt nicht voran. Das ist eine Haltung, das ist eine Einstellung und das lässt sich darüber erreichen, das ist ein Riesenunterschied. Deswegen diskutieren wir auch nicht Anwesenheitstage bei Kunden, wir sagen, das ist nicht das Problem, wir müssen über was anderes reden.
Also ich kann das aus eigener Erfahrung, jetzt langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen Technologie Jahrzehnten so nachvollziehen. Ich weiß, als ich als Unternehmensberater anfing, 1996, da waren wir schon auf Mac und es gab E-Mails und es gab dann noch ein Apple-internes Tool.
Messaging-Tool,
so, wo dann aber nur intern kommuniziert wurde. Und ich weiß noch, ein paar Jahre vorher hatte ich mal ein Praktikum in irgendeiner Agentur gemacht und ich fand es einfach unfassbar, was das für ein Produktivitätssprung am Anfang war. Weil man eben auch dieses Ding noch sehr behutsam eingesetzt hat, weil man noch nicht dieses 10 Leute drauf kopieren und so weiter. Man hat einfach so getan, als wenn es Briefe sind, die in 30 Sekunden verschickt werden. So. Und alles, was dann irgendwie übermäßig benutzt wird, verliert dann auf einmal seinen Zauber oder man hat negative Effekte. Ne? Das ganze Thema Messaging, wenn ich mir angucke, wie begeistert ich am Anfang von WhatsApp war. Ich weiß nicht, wie viele tausende WhatsApp-Gruppen ich jetzt habe. Ich finde es immer noch cool, aber man merkt irgendwie, wenn es einfach ausfranst und wir immer mehr Kanäle dazukriegen, uns aber nicht darüber verständigen, wie nutzen wir diese Kanäle, dann ist ja irgendwie klar, dass es so, als wenn man Fußball spielt und keine Regeln hat. Und ich erinnere noch, ich weiß nicht, ob du den noch erinnern kannst, den Facebook-Manager, der
Harris.
Genau, der alleine anfing, als Single Contributor und dann irgendwann, als wir ihn sprachen, hatte er 1700 Leute. Und dann hast du ihn, glaube ich, gefragt, wie kommunizierst du mit deinen Führungskräften? Da sagt er, ja, Christoph, will ich dir erzählen, ich habe mit jeder Führungskraft ein intensives Gespräch geführt. Was ist der Kanal, auf dem du am besten empfängst und sendest, wenn ich mit dir rede? Eine ist ein Phone Guy, der nächste sagt, ich sitze neben dir, komm vorbei. Die nächste sagt, ich bin SMS. Und dann haben wir als Team gemeinsam uns entschieden, welches ist das Tool, mit dem wir gemeinsam kommunizieren wollen. Es ist so eine einfache Übung. Wenn du das 1000 Führungskräfte in Deutschland fragen würdest, hat das vielleicht eine gemacht, wenn es hochkommt. So. Und dieses Regeln, Abstimmung, welcher Kanal ist wofür, was sind eigentlich die Features, die jeder drauf haben muss, sowas wie eure Two-Times-Call-Regel, die so simpel ist, aber so effektiv, weil ich weiß, ich erreiche dich immer. Wenn ich dich wirklich brauche, rufe ich dich zweimal an. Habe ich vielleicht dreimal in meinem Leben gemacht, aber zu wissen, ich kann das so machen, ist super. Und die Frage ist, warum hört bei so vielen Unternehmen eigentlich es auf, ich kaufe eine Lizenz und habe ein neues Softwareprodukt und mache mir eigentlich keine Gedanken darüber, wie ich dann weitermache.
Allein das, also diese Tools kosten ja auch schon mal eine Stange Geld und das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist halt immer, okay, hier kommt jetzt irgendwie ein neues IT-Tool und das brauchen wir irgendwie und dann funktioniert es einfacher hinterher. Aber die Arbeitsweisen sind so komplex geworden heute und die Fragestellungen dahinter sind so komplex, dass das Bewusstsein an vielen Stellen noch nicht da ist, dass ich diesen riesigen Change-Part, der eigentlich teilweise fast mehr in Anspruch nimmt als jetzt die reine IT-Investition und das Tool eben nicht mit ein paar Klickschulungen, so funktioniert es an sich, das ist irgendwie der eine Part, aber der Kernpart ist das, was Christoph auch gerade beschrieben hat, dass ich im Flieger oder sonst wo erreichbar bin. Das liegt ja daran, dass wir uns darauf geeinigt haben, wie kommunizieren wir miteinander. Also wie sind unsere internen Kommunikationsguidelines, genauso wie der Harris mit seinen Führungskräften gesagt hat, wie erreiche ich dich? Mhm. Und das im Team zu machen, ist einfach key, um bei dieser ganzen Bandbreite überhaupt irgendwie den Überblick zu behalten und nicht verrückt zu werden. Sonst ist WhatsApp das, was mich in den Wahnsinn treibt, weil überall die Benachrichtigungen kommen und wir nehmen so viele Dinge, glaube ich, als gegeben hin. Mhm. Na, dann habe ich mein neues iPhone, ich richte das ein und da kommen die Benachrichtigungen und das ist halt so vorgesehen und es funktioniert ja jetzt auch schon. Aber dieses einen Schritt tiefer reingehen, darum mache ich mir keine Gedanken. Das ist ja auch für die wenigsten Leute der Job. So IT-Tool ist irgendwie, ja okay, müssen wir jetzt machen. Die werden ja auch bald nicht mehr, der Support läuft aus, die Lizenzen, wir müssen jetzt umsteigen. Davor stehen natürlich auch noch ganz viele Unternehmen in Deutschland, die diesen Sprung bei Microsoft und auch andere Anbieter jetzt natürlich so langsam zwingen, in die Cloud zu wechseln.
Mhm. Habt ihr eine Schätzung, wie viele Unternehmen noch nicht in der Cloud sind?
Ganz schwer zu sagen. Also wir haben ja ein Team innerhalb von Blackboard, die Lizenzen verwalten dürfen tatsächlich und das auch tun. Wir haben da sehr große Kunden dabei, die auch mit uns gewachsen sind teilweise, aber auch Konzerne. Deswegen sind wir da anbieterunabhängig. Ich könnte es dir nicht sagen, aber wir haben ein Phänomen, was wir gerade beobachten. Mhm. Und das, was Antonia gerade beschreibt, das klingt halt easy. So ein bisschen wie das Wort, ja, wir machen Flexibilität und das ist super. Aber so ein Format abzufeuern, braucht halt eine gewisse Disziplin. Du musst es eben auch durchziehen. Und wir haben schon vor vielen Jahren einen Standard entwickelt, den haben wir auch geteilt. Ne? Das ist jetzt kein Geheimnis, den wir mit Kunden erarbeiten, wo dann das aufgemappt wird eigentlich. Ne? Also wir analysieren das recht schnell durch, mappen das auf. Und
erläuter mal, was du mit Mappen, mit Aufmappen
machst. Das kannst du vielleicht nochmal besser erläutern.
Also wir haben über die Jahre aus den Erfahrungen aus unseren Projekten haben wir gesehen, okay, wir haben hier nicht nur die IT-Seite, sondern wir haben natürlich auch eine ganz, ganz große Mensch-Seite. Nicht nur, was haben die arbeitstechnisch zur Verfügung, sondern wie ist auch die Kultur im Unternehmen, wie gehen die mit Veränderungen um und haben wir nennen das Collaboration Performance Map entwickelt, um jeweils einzutragen, wo stehen die jetzt gerade auf den unterschiedlichen Bereichen, dafür die Infrastruktur, natürlich auch die Sicherheit, gerade in Deutschland brauchen wir Datenschutz, Datensicherheit.
Was für Programme nutzen die Wie nutzen die Compliance? Versucht eine Bestandsaufnahme zu machen.
Eine Bestandsaufnahme, genau.
Um auch zu sagen, pass mal auf, wenn ihr jetzt das einführt, dann schaltet bitte das ab, weil...
Wir können danach sehr genau einschätzen, welche Negativkosten es haben kann, wenn du was durchführst. Wir haben auch schon große Unternehmen aus bestimmten Branchen davor gewarnt, gewisse Tools einzuführen und gesagt, don't do it, ihr werdet da richtig Geld verbrennen. Und die haben es dann auch dann, wenn sie es gemacht haben, tatsächlich dann Geld verbrannt.
Also, kannst du ein Beispiel, also jetzt nicht eine Firma nennen, aber ein Beispiel, welches Tool du abgelehnt hast und warum du es abgelehnt hast?
Also es gibt also dieses Thema CRM-Kultur, also was Antonio gerade beschreibt, Kultur ist ein wesentlicher Punkt und diese Bausteine hängen zusammen. Und wir haben dann, ich kann mal ein Positiv- und Negativbeispiel nennen. Negativbeispiel habe ich zwei Beteiligten das aufgemappt und gesagt, pass auf, wenn ihr Salesforce einführt, werdet ihr irgendwann eine Rückabwicklung machen müssen, weil euch fehlt die CRM-Kultur dafür. Das konnten wir relativ gut ersehen, weil die, ich will nicht zu viel aus der Branche, es ist relativ klar, was es ist. Es hat mit Brokerage zu tun. Und das war klar, die Vertriebler, die arbeiten sehr stark auf Messaging-Tools, vor allem individuell auf Messaging-Tools, teilweise datenschutzverstoßend und so weiter. Das war ein Indiz bei uns dafür, dass wir klar sagen konnten, du kommst in diesen strukturierten Prozessen auch nicht mal eben in die Nähe davon, dass du die Informationen kriegst. Und so eine Salesforce-Einführung ist wahnsinnig teuer. Die Rückabwicklung war dann, glaube ich, Faktor 3 teurer als die Einführung. Das ist das Negativbeispiel, wo wir denn davor gewarnt haben, wir haben es nicht weiter begleitet. So. Dann ein Positivbeispiel. Aber auch als Case ganz häufig, ganz viele Kunden, die uns als Case nehmen, also Jägermeister, Fielmann, Otto ist einer. Bei Otto meldete sich die IT-Leiterin damals, die wollten 365 einführen und ich hatte einen Workshop gemacht mit ihr auch zusammen und gesagt, das ist kein IT-Thema. Ihr müsst ein Team aufsetzen und so weiter, haben wir strukturiert und Resultat, die haben dann basierend auch mit uns auf der Map und wir haben dann noch innerhalb dieser Map gibt es dann Tools wie die Asynchron-Synchron-Matrix, wann arbeite ich hybrid, wann vor Ort und so weiter. Aus diesem Mischmasch damals mit, Mensch, wir haben den Campus, wir müssen das Tool und so weiter, mit uns zusammen sehr sauber abgeleitet, wie die Regeln sind und das für sich auch immer konsequenter jetzt weiterentwickelt. Also die haben ein ganz eigenes Team, die das komplett betreuen, die teilen auch ganz viel darüber und darauf fußt die gesamte Zusammenarbeit bei denen. Und du kannst dann in so einem Prozess schon sehr deutlich auch beziffern, was das bewirkt. Also jetzt, man weiß aus Studien, aus diversen Studien, Kommunikation kostet Unternehmen so roundabout 11.000 Euro im Jahr, weil also durch Misskommunikation, durch Fehlkommunikation
pro Mitarbeiter.
Pro Kopf. Davon die Hälfte in etwa nicht ganz sind Meetings, so 5.500, 6.000 Euro.
Zu viele Meetings, falsche Meetings,
falsche Leute dabei und so weiter. Und jetzt sagen Leute, das hat doch aber mit den Tools nichts zu tun, wie Antonio es gerade beschreibt. Doch, insofern, als du hast einen Raum, wo du dich treffen kannst, du kannst im Tool sein, du kannst im Meeting sein, nicht im Meeting sein, du musst aber, wenn du das Meeting nicht abhalten willst, trotzdem ja diese Information von A nach B bringen. Und wir gehen so weit in die Tiefe, ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel, dass wir sogar beobachten, wie werden Emojis eingesetzt und was bezwecken die. Wir haben eine Psychologin mit der Geschäftsleitung, die kann auch ganz klar erklären, Emojis sind schon so lange Teil vom Zeitgeist, die lösen im Kopf was aus und so weiter. Das bedeutet, du reicherst damit eine Information an. Das ist für uns so tief in der Kommunikation verankert, das ist so wie das Flaggensystem, was im Militär früher eingesetzt wurde, um über Strecken eine Info zu verbreiten, anstatt dass da einer rüberrennt, wie damals beim Marathon. Und solche Sachen, also bis in solche Tiefe gehen wir. Wenn du technologisch guckst, dann schauen wir deswegen auf KI-Systeme, weil viele Kunden jetzt kommen und sagen, ja, damit machen wir jetzt alles schneller. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Es verändert sich wieder. Und dann kommt Antonia und sagt, jetzt lass uns mal unter die Haube gucken. Und die meisten, die jetzt gerade zu uns kommen und sagen, jetzt führt uns das ein, haben den Schritt davor noch nicht mal getan. Jetzt schmeißt du das oben drauf, dann hast du zwar ein neues Tool, aber du erschlägst die Leute mit einer Veränderung, wo sie die Basics, diese Freiheit, von der Antonia gerade gesprochen hat, noch nicht mal gespürt haben, dass das geht. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen.
Also kann ich total nachvollziehen. Ich sehe das jetzt natürlich auch, wie Leute jetzt darüber posten, wie viele Leute man sofort durch ChatGPT und ähnliche Anwendungen ersetzen kann. Und ich frage mich immer, ja, okay, mach mal. Also wird irgendwann passieren, aber mach mal. Klär doch erstmal, wenn du deine ChatGPT-Anwendung machst, welche deiner 100 Antworten, 3 davon sind totaler Schwachsinn, weil ChatGPT sich die ausgedacht hat, weil es keine Infos gab. Und 97 sind super akkurat und besser als vorher. Aber stell dir mal sicher den Prozess, wie du klarstellst, welche 97 sind die richtigen und welche 3 die falschen.
Aber so ein Grundverständnis. Beispiel, ne? Wir erklären dann ChatGPT ist ein Large Language Model, das ist per se dafür gebaut worden, zu imitieren. Mhm. Das heißt, das ist der Grund, warum die Antworten Schwachsinn sind. Ja. Das musst du aber verstanden haben, um zu verstehen, wie setzt du das Tool ein. Jetzt musst du auch noch verstehen, durch das zusätzliche Training wird die Qualität gerade schlechter. Mhm. Immer mehr Daten rein, ungefähr und so weiter. Da entwickelt sich gerade so viel. Mhm. Unsere Aufgabe ist sicherzustellen, die Kommunikation im Unternehmen läuft. Wir sind die, die teilweise, Kunden haben bei uns teilweise die ganzen Accounts liegen, die ganzen Logins liegen und die Regeln. Die liegen ja nicht technisch bei uns, sondern wir verteilen das nur und wir haben einen Blick drauf, dass das fließt, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Es fließt. Mhm. Fließt das nicht, dann fällt es auf. Und das stellen wir sicher und in hoher Geschwindigkeit und die Tools, die da jetzt kommen, die werden das nochmal dramatisch beschleunigen. Mhm. Aber wenn du nicht in der Lage bist, ein Team aufzustellen, die das in dein Unternehmen synchronisieren können, dann, also viel Spaß, dann kannst du Blogbeiträge darüber schreiben, aber dann wirst du es halt einfach nicht umsetzen.
Ja.
Ja, plus ich glaube, wir haben einfach bei vielen Unternehmen noch Nachholarbeit, die durch Corona, das war einfach ein Riesenkatalysator, gerade auch für die Kollaborationstools, die sind jetzt irgendwie da und jeder macht irgendwie so ein Stück weit dafür. Die wenigsten haben aber die Regeln, jetzt stehen alle vor der Herausforderung, es kommt irgendwie keiner mehr ins Büro, was machen wir jetzt damit? Und überhaupt zu identifizieren, wofür wollen wir denn unsere Kommunikations- und Kollaborationstools nutzen? Wofür ist das Büro da? Wann brauchen wir tatsächlich ein Meeting? Bevor ich das nicht im Unternehmen geklärt habe, klar habe ich eine Teilgruppe, die sich schon mit KI und ChatGPT und weiteren Modellen, Copilot kommt demnächst für die Microsoft-Kunden, mich damit auseinandersetzen kann. Aber ganz, ganz viele müssen erstmal noch nachsitzen, sozusagen, was das Grundverständnis der Zusammenarbeit betrifft.
Ja. Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E. Geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Also ich für mein Beispiel, wenn mich Unternehmer fragen, warum ich so wichtig finde, da sage ich, guck mal, mein großes Aha-Erlebnis war, ich habe irgendwie eine Präsentation geschrieben, ich habe die an 5 Leute geschickt, habe die als PDF diesen 5 Leuten geschickt, damit die nicht jeder in mein PowerPoint oder was immer rein korrigieren, sondern ich habe die PowerPoint bei mir behalten und die PDFs verschickt. Dann habe ich angefangen, aus 5 PDFs mir 5 verschiedene Verbesserungsvorschläge reinzumachen. So, wenn man einmal dann entschieden hat, okay, wir nutzen PowerPoint jetzt in der Cloud und wir erstellen eine Präsentation gemeinsam und wir können gleichzeitig am Dokument arbeiten. Wenn man das einmal erlebt hat, dann verschickt man keine PDFs mehr oder wenn dann Angebote an Kunden oder irgendwo, wo man sagt, ich will auch nicht, dass jemand was ändert. Aber dieses Grundverständnis ist ja schon bei ganz vielen Leuten gar nicht da. Also die verschicken ja genauso viel PDFs wie vorher und arbeiten ja nicht in den offenen Dokumenten und in den Cloud-Dokumenten.
Jetzt kommt der Punkt von Antonia. Woran liegt das?
Ja.
Beispiel. Also großer Kunde, Testcase 6000 Leute und es war klar, das Tool ist da, das Tool kann das, wie du es beschreibst. Geil, das Tool kann das, mega. aber es nutzt keiner, komisch. Mhm. Ja, weil wir festgestellt haben, beim Shadowing, ein Teil der Kultur ist wertvolles Feedback und die Leute trauen sich halt nicht, Zwischenstände live zu schalten. Hast du nicht die Kultur, die es zulässt, dass du in Drafts arbeiten darfst, wird es nicht gehen. Antonia, Nils und ich hatten am Wochenende ein schönes Beispiel, für das ich sehr dankbar war. Ich war mit den Kindern unterwegs, wir alle hatten eine harte Woche und Nils kam aus dem Urlaub wieder und es musste ein Dokument fertig werden. Wir setzen jetzt nun sehr heavy auch noch KI ein. Wir haben aber da ein Dokument erstellt, zusammen mit Hilfe von KI und den kollaborativen Tools in kürzester Zeit, was gilt mal als sehr anspruchsvoller, zumindest mal Zwischenquartalsreport, könnte man sagen. Mhm. Und das alles, ohne dass wir uns synchron gesprochen haben. Das geht halt eben nur, wenn die Kultur dafür da ist, wenn absolut die Regeln klar sind, wenn jeder die Tools benutzen kann, geht das nicht. Und das stellen wir immer wieder fest, dass Leute zu uns kommen, die sagen, okay, krass, also ich komme von diesem Anbieter oder ich habe da auch mit, aber so habe ich das noch nie benutzt. Und das wird es halt immer wieder geben. Mhm. Apple Vision Pro, VR und so weiter, das belächeln jetzt viele einfach noch, mhm, wo man genau hingucken muss, an welchen Stellen verändert sich was. Wird das was verändern? Wird das ein Thema? Wird es nicht? Smartphones haben gigantisch viel verändert. Wir wissen durch eine enge Arbeit mit Vitra, Mensch, wir haben hier ein Sofa im Studio stehen, das ist konzipiert, um mit dem Handy dort zu sitzen und zu arbeiten. So, das musst du halt beobachten, sehen und integrieren. Ansonsten wirst du diese Kultur nicht in deinem ja, Unternehmen abbilden.
Lass uns doch mal, wahrscheinlich könnt ihr am besten ja über euch selber sprechen und ich weiß, dass ihr nicht wie der Schuster, der die schlechtesten Schuhe hat, seid ihr nicht der Berater, der die schlechtesten, sondern ihr seid sehr, sehr gut aufgestellt, was eure eigene Tool-Landschaft angeht. Ich selber habe das schmerzhaft erfahren, nachdem ihr mich mehrfach aus WhatsApp in Slack reingeprügelt habt. Ich will aber nicht Slack, weil ich benutze Slack sonst gar nicht. Ja, aber Michael, hier arbeiten mehr Leute an dem Podcast mit als du alleine, also musst du jetzt leider Slack machen. So. Erzählt doch mal vielleicht eure eigene Tool-Landschaft, die ihr verwendet. Welche Rolle hat welches Tool? Und wie stellt ihr sicher, dass neue Mitarbeitende, die und auch ruhig mal der zeitliche Aufwand, wie viel Schulung machen die insgesamt, so damit die Tools auch gut beherrschen? Und was macht ihr auch Refreshing? Ne, wie informiert ihr die über neue Tricks, neue Gadgets? Ne? Wie werdet ihr zum Beispiel Copilot, da können wir gleich nochmal extra drauf eingehen, also parken wir nochmal, ja, aber eure Tool-Landschaft, was ist wofür da und wie holt ihr eure Leute rein, dass sie damit gut arbeiten?
Mhm. Vielleicht fangen wir mit der letzten Frage direkt einfach an. Und wie wissen neue Leute, wie sie bei uns arbeiten? Wir haben einen Kommunikationsleitfaden, ein Starter-Kit, was jeder neue Mitarbeiter und jede neue Mitarbeiterin bekommt, wo das ist jetzt kein 20-Seiten-Dokument, wo ganz viele Regeln drin stehen, aber so die Basics, was ist uns wichtig? Da steht drin, unser Hauptkommunikationskanal ist Slack.
Das ist unser für die Beratung, wir haben eine Firma, die zum Beispiel auf Teams läuft, ne? Wir alle Kunden betreuen, aber die sind als separate Einheit, dort ist es dann Teams.
Genau, ein Kern-Kollaborationstool, weil es am Ende auch, ob es nun Slack, ob es Teams, ob es noch was anderes ist, am Ende geht es um die Arbeitsweisen dahinter. Mhm. Und das ist auch das, was wir von Anfang an mitgeben und natürlich entsprechend dann die Guidelines dazu haben. Wir haben das gesamte Google-Paket bei uns laufen, also Gmail, Kalender und alles weitestgehend so offen, dass eben auch jeder, das ist dann ein Part der Kultur, jeder in meinen Kalender gucken kann, wann bin ich wie wo erreichbar. Also Transparenz spielt da eine ganz große Rolle.
Mhm. Bei Google nutzt ihr auch das Präsentationstool?
Bei Google nutzen wir auch das Präsentationstool. Wobei es auch heute, lässt sich ja in beide Richtungen immer hin und her schieben. Geht immer um die Frage, was brauche ich gerade, was braucht vielleicht auch der Kunde von uns.
Mhm. Aber so der Standard
Der ist, Standard.
Mhm. Für intern, genau, ja.
Genau, intern für uns läuft so. Und dementsprechend laufen darüber auch die Virtual Meetings. Wir haben natürlich irgendwie ein paar, auch irgendwo 1-2 Weeklies mit dabei, die aber ganz klar definiert haben, wofür sind sie da. Dadurch, dass wir so extrem verteilt sitzen. Klar, wir haben Büros in Hamburg und Berlin, aber auch sehr, sehr viele Satelliten. Also Nils, unser dritter Gesellschafter, sitzt in der Weltstadt Hückeswagen. Und solange die Internetleitung funktioniert, kann man auch von da gut arbeiten. Und haben aus dem Grund, weil wir so verteilt sind, noch immer Coworking-Tage.
Wie viel habt ihr davon?
davon haben wir so einen im Monat.
Minimum einmal im Monat,
wenn nicht öfter.
Das heißt wirklich alle dann in Hamburg oder in Hamburg oder Berlin?
Mal ist es Hamburg, mal ist es Berlin und es ist auch offen. Mhm. Wenn jetzt irgendjemand gerade sagt, so, oh nee, das passt irgendwie gerade nicht rein, dann ist das auch kein zwingendes, ich muss jetzt kommen, aber es genießen eigentlich alle.
Ja. Das merke ich mal, wenn ich hier bin bei euch.
Genau, Leute zu kommen da sind, genau. Und da einfach den Tag dann auch vor Ort sich zusammenzuschließen, die Räume auch zu nutzen, wofür sie eben da sind.
Mhm. Und sag mal, wenn jetzt Leute kommen, die eben vorher, was ich, Office 365 Nutzer im Google nicht gemacht haben, nutzen die eure Videoschulung, die ihr habt? Ja, ne?
Genau, wir haben ja aus den vergangenen Jahren alles, was wir unter Schulung, Experience Days etc. bei uns als Schulungsformate und Change-Formaten haben, das Wissen in die Work New Classes überführt, die zu allen möglichen Tools, die Schulung als Videoformat haben, immer schön kurz und knackig und eben nicht 3 Stunden. Mhm. Ich glaube, das habe ich aus der P&C-Zeit mitgenommen. Da saß ich bei so ein paar EDV-Schulungen.
Ja.
So wollte ich es nie machen.
Das heißt jetzt so Unternehmen, die vielleicht am Anfang stehen, Startups oder kleine Unternehmen, die auch vielleicht sagen, ich kann mir gar keinen Blackboard-Berater leisten, die könnten aber mit einer ziemlich geringen Nutzungsgebühr monatlich das abonnieren und quasi eure ganzen Video-Tutorials sich angucken, ne?
Genau, für die ist das gedacht, aber auch für die Großen, die das halt skalieren wollen, weil das alles eben auch datenschutzkonform ist und für die Konzern LMS gedacht sind. Und da wir ja Kunden haben mit 365 und mit Google, müssen wir halt auch unsere Leute up to speed bringen bei beiden Welten. Und wir machen halt immer Lust auf das Tool oder ChatGPT-KI. Ja. Also diese Lust ist halt wahnsinnig zentral. Und ich glaube, ein Fehler, den wir nicht machen, den vielen Startups passiert, ist, wir haben so 2 Kundenkategorien, Lost in the Cloud, Not in the Cloud. So hieß das früher. Heute ist Cloud gleichzusetzen mit viele Tools, wenig Tools und so weiter.
Also es gibt 3 eigentlich dann. Es gibt die, die in der Cloud sind und dann umgehen können. Es gibt die, die nicht in der Cloud sind und es sind die, die in der Cloud verloren sind.
Wir haben noch nie bei einem Kunden nichts gefunden.
Okay,
ganz klar.
Ja.
Also die sich selbstbewusst hinstellen, challenge us on that. Also ich hetze Antonia
aber auch im Positiven. Unsere Kunden, die mit euch zusammenarbeiten, die sind nicht mehr lost in the cloud und auch nicht not in the cloud.
Die Frage, also wir haben eben, und das ist wichtig, du darfst halt wirklich, du musst diese Core-Tools haben, die klar sein müssen, wenn du zu viel hast, hast du ein riesen Problem. Und das löst dir KI auch nicht nachher. Ne? Also du hast dann halt so viele Wissensmanagement-Systeme, wo das drin ist, und das räumen wir dann halt auch auf. Ne? Also du musst das halt in irgendeiner Form einen Anlaufpunkt haben, sonst hast du echt ein Problem irgendwann. Ich glaube, Google wird das vielleicht noch stärker als Microsoft lösen, also die sind da gerade echt auf Vormarsch, da muss man echt drauf gucken. Wir haben so ein Copilot-Ready-Ding, was wir uns jetzt gerade angucken, weil wir die Lizenzen auch vertreiben dürfen.
Aber mal, Copilot ist ja nicht Google, sondern
ist
Copilot
Microsoft. Ist Microsoft,
aber du sagst, Google wird in was Ähnlichem kommen?
Also jetzt mal der Mini-Tech-Exkurs, weil wir haben damals auch bei Datenschutzgrundverordnung waren wir sehr früh und haben unseren Kunden erklärt, ihr müsst den Prozess machen, weil Microsoft wird so, nein, wir gehen in die Deutschland-Cloud und so weiter. Konnten wir erklären, warum es nicht so funktioniert, aufgrund der Fragmentierung der Daten. Wir sind anbieterunabhängig, das heißt, wir haben beides im Blick. Wir haben jetzt bei Microsoft einen Copilot-Ready-Kurs, die kommen jetzt mit einem mit 30 Euro fast, glaube ich, pro Lizenz, das ist schon echt viel Geld. Das
30 Euro?
Pro und extra.
Hast du quasi Copilot auf allen Tools.
Naja, da haben denn, genau, da haben denn unsere Kunden, die wollen dann, wir haben eine Kollegin, die macht nur Microsoft-Lizenzen. Da sind so viele verschiedene Preispläne, die du hast, und der kommt noch on top. Dann hast du eben quasi Copilot mit drin, musst aber verstehen, und das ist wichtig, es ist ein Large Language Model. Es ist nicht gebaut, um deine Suche zu verbessern, sondern es ist gebaut, um halt wie ein Copilot mit dir an den Inhalten zu arbeiten. Dafür ist es super. Was Google macht, ist, die arbeiten an Gemini, heißt das. Gemini kombiniert ein Large Language Model, das eigene von Google, Palm 2. Das ist ein Large Language Model, mit dem Modell, was hinter AlphaGo steckt. Erinnerst du dich aus der Keynote
auf
von diesem
Fall,
Lee Sedol? So. Das von AlphaGo ist ein Modell, was extrem komplexe Herausforderungen durchsucht und lösen kann. Suche. Das andere hilft dir zu imitieren, Content zu imitieren.
Also zwei unterschiedliche Technologien, die
bringen
sie kombinieren.
Sie zusammen. Das ist die Power hinter Gemini. Deswegen immer vorsichtig, wenn man sagt, die einen sind besser als die anderen. Wir reden hier gerade von einer Technologie, die so jung ist wie das Internet Ende der 90er. It's gonna grow.
Ja, und nur mal jetzt für den Anwender, den neugierigen Anwender Michael, heißt das, ich kann, wenn ich Copilot, also wir sind ja auf Office 365, Svante und ich, was für mich harte Challenge war, weil ich vorher mit dir zusammen, mit euch zusammen.
Ja, aber du kannst jetzt mit.
Nein, ich bin total happy, dass ich jetzt in beiden werde.
Wir haben gutes Training dafür, so. Für 365.
Aber heißt das jetzt, ich kann bei PowerPoint dann Prompts geben und sagen, mal mir das und das, male eine Grafik aus 5 sowieso mit, male die Linie dicker. Also ich kann mit Sprachbefehl und diesen Prompts meine Schaubilder erstellen. Das ist da der Use Case.
Du wirst in der Lage sein, sehr, sehr, sehr viele Inhalte sehr schnell zu durchdringen und sehr schnell Content zu generieren. Die Herausforderung wird sein, das richtig einzusetzen. Es ist nicht so einfach.
Nee, glaube ich. Also ich kann mir auch vorstellen, bei Excel, also Excel Virtuose, den jetzt zu schlagen durch Prompts doch, und das, AI. Doch, aber der Bediener schon. Muss dann aber auch schon wieder ein Virtuose sein.
Du musst
sein,
wissen,
ne?
Was du fragst, ja.
Ja, genau.
Okay. Aber das wird
heißt,
gehen.
Alle Anwendungen werden besser, Teams sind besser.
Aber ja. Deswegen nennen wir es auch Copilot Ready, du musst das Grundprinzip verstanden haben, sonst sitzt du davor und sagst, das hat mir nicht das Ergebnis geliefert. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen Praktikanten briefst mit, schreiben Sie mir mal den Geschäftsbericht. Und du kriegst dann was und sagst, ja, der hat mir nicht das Ergebnis geliefert, so ungefähr.
Alles klar. Aber wann können wir, nur so vom Timing her, wann können wir rechnen damit, dass Microsoft Copilot
ausgerollt wird?
Ja.
Das müsste jetzt Richtung Herbst losgehen, glaube ich.
Alles klar. Gut, das heißt, wir haben noch Zeit, als Individuen uns mit dem Thema so auseinanderzusetzen, dass wir auch wirklich Copilot ready sind. Lasst uns nochmal zu eurem, ihr habt ja so ein Inspiration Day zusammen mit Merantix gemacht zum Thema AI und ihr habt ja auch innerhalb eures Video-Learning-Programms habt ihr auch eine AI-Einführung. Erzählt doch mal ein paar Grundlagen, die wichtig sind. Du sagst mal, man muss die Grundlagen verstehen. Ne? Und versuch mal jetzt einen Elevator-Pitch. Jetzt weiß ich schon ein bisschen was, arbeite ja auch schon damit, aber tu mal so, als wenn ich gar nichts weiß und du willst mir erklären, was muss ich machen oder ihr wollt mir erklären, um ChatGPT, um mal jetzt den Pink Elephant in the Room, den im Moment alle nennen, sinnvoll einzusetzen, um mir bestimmte Recherchearbeiten zu ersparen.
Willst du erzählen, was ich dir nach deiner Elternzeit erzählt habe? Und mal gucken, ob der Pitch
da. Ob ich es nochmal zusammenkriege. Das ist dein Bereich.
Okay.
Ich bringe es im Nachgang nach dem Thema rein.
Sie bringt es dann auf die Straße. Also, da kannst du drauf verlassen.
Also also GPT-4 ist ein sehr, sehr großes Large Language Model. Large Language Model bedeutet du hast vorne und GPT steht für Generative Transformer, du hast einen Decoder, einen Encoder, du gibst was rein und kriegst was raus. Das Ding ist eigentlich wie die Textvorhersage am iPhone. Sagt dir Worte voraus. So.
Ja.
In sehr großem Stil. Das ist einmal wichtig zu verstehen. Das heißt, die sind gebaut, um zu imitieren. Du kannst also sagen, mach es so wie Elon Musk, mach es so wie Michael Trautmann, wenn genug Daten da sind. So, damit du aber deine Sachen rausbekommst, brauchst du drei Elemente. Du musst einmal verstanden haben, auf welchem Modell arbeitest du, was ich gerade erklärt habe.
Mhm.
Ne? GPT, also das Modell. Dann gibst du einen Befehl rein, also den Prompt.
Prompt.
Der kann gut oder schlecht sein in der Qualität. Da muss man auch lernen, wie die gut aufgebaut sind und so weiter. Mhm. Das ist aber sehr leicht zu lernen, wie man besser promptet. Und der magische Punkt ist der dritte, der Kontext. Das heißt, wie viel Hintergrund gibst du der KI mit dazu, warum du etwas haben willst oder Textprobenbeispiele von dir. Mein ganz triviales Beispiel, die E-Mail, die ich dir neulich mal gezeigt habe. Ne, eine sehr anspruchsvolle E-Mail, wo du sagst, die schickst du einem Vorstand, du möchtest ein Problem strukturieren, ein Projekt skizzieren und so weiter. Habe ich vorher angefüttert mit Beispielen, mit Textbeispielen von mir. So formuliere ich normalerweise E-Mails. Ich habe jetzt aber noch Tipps von Michael bekommen. Ne, so. Und dann den Prompt entsprechend geschrieben. Das heißt, ich habe den Kontext angereichert mit dem Prompt auf dem richtigen Modell. Und das hat mir innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Minuten hatte ich das alles ready, was normalerweise, muss man sagen, bei so einem Thema schon eher halber Tag Arbeit ist.
Ja.
Das ist die Magie. Und dann kann man sehr genau abwägen, wenn jetzt die Qualität von ChatGPT nachlässt, kann ich auf ein anderes Modell gehen, kann ich mit einem anderen da bessere Ergebnisse erzielen und so weiter, weil du diese drei Grundprinzipien verstanden hast. Ein bisschen wie bei der Fotografie, wenn du weißt, ISO, Blende, Shutter, kann man mitarbeiten, ne?
Ja.
Du veränderst eins, hat es einen Einfluss.
Super.
Das ist das Dreieck.
Genau. Und nochmal der Unterschied: ChatGPT-4 ist das, wofür ich 20 Euro im Monat zahle. Ja. Für ChatGPT 3,5 nicht. ist in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt, ist auch quasi, was die Aktualität der...
Das sind beide, was die... Das, wie gesagt, es sind keine Suchmaschinen, nee, beide sind auf die Zeit beschränkt. Aber genau, was du beschreibst, ChatGPT Plus greift auf GPT-4 zu, genau. Ein sehr viel mächtigeres Modell, was mehr Reasoning kann, also anderes Modell.
Und wo du viel mehr Kontext eingeben kannst.
Genau, ChatGPT einfach nur so greift auf GPT-3,5 zu, Turbo nennt man das, da kannst du zwar mehr Daten eingeben, aber du kriegst nicht das Reasoning.
Was ja auch eine ziemliche Killer-Application ist, ist Bing kombiniert mit ChatGPT. Das glaube ich, wenn du die ganz normale Bing-App hast, hast du quasi ChatGPT mit Bing mit drin. Verheiratet. Da gab es ja dann auch mal den lustigen Case, dass einer der Testanwender in München von ChatGPT bedroht wurde.
Er liest sich natürlich super in der Presse.
Das ist eine super Geschichte, aber wenn man dann reingeht und sagt, okay, warum macht er das? Weil er imitiert, weil er eben auch die Filmkritiken hat von KIs, die von Menschen bedroht sind, macht er dasselbe. Aber es ist schon irre, was passiert. Und wir sind schon über die Stunde. Ich kann es kaum glauben. Ich dachte, ich gucke drauf und es ist eine halbe Stunde, aber es ist Wahnsinn. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch weiter sprechen. Sagt doch nochmal, wir haben ja am Ende unseres Podcasts immer die Frage, wo wollt ihr noch hin? Lass es uns mal auf... wo müssen die Menschen noch hin? Was glaubt ihr, was jetzt als Unternehmer, als Manager, als CFO, der irgendwie entscheiden muss, überall also jetzt Budget Cuts, warum soll ich in das Thema jetzt Geld investieren und was sollten Unternehmen jetzt eigentlich machen, damit sie Copilot und Future Ready sind?
Sich befreien lassen.
Die ist aber dicht an der Marke dran. Also Ballast abwerfen, den alten Rotz weg?
Gar nicht unbedingt Ballast abwerfen, sondern zum einen die Arbeitsmittel an die Hand zu geben, dass ich neu arbeiten kann und ich besser, produktiver arbeiten kann. An der Stelle aber auch für der Wunsch in Richtung Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sich eben auch befreien zu lassen. Ich verstehe, dass da gerade mit der Geschwindigkeit, in der gerade die neuen Tools reingeworfen werden, das kann schon sehr, sehr beängstigend sein. Und mutig genug zu sein, sich damit zu beschäftigen und sich das anzuschauen. Das muss nicht jeder morgen einsetzen. Es wird auch nicht für jeden Morgen den entsprechenden Case geben. Aber willens zu sein, sich allein mal sowas wie Office 365, Teams richtig anzuschauen, wo ist der Hebel? Ich muss mich heute noch nicht zwingend mit KI beschäftigen. Das ist gerade in unserer Welt und wahrscheinlich auch für viele ZuhörerInnen gerade der nächste Antreiber. Und für viele glaube ich aber auch, und das, was ich mir für Unternehmen wünsche, nochmal die Basics und das Befreien mitzunehmen.
Und das KI-Thema haben wir mit im Blick, da brauchen sich unsere Kunden keine Sorgen machen. Ich würde nur ergänzen, die Effekte sind messbar. Also als Unternehmensgeschäftsführer und Unternehmer, ich rechne ja auch aus, was spare ich mit der Kohle, wenn wir was einführen. Das heißt, das können wir ausrechnen. Aber der wichtigere Effekt, den es halt auch noch hat, ist, die Zufriedenheit steigt deutlich. Und die Frustration bei vielen MitarbeiterInnen ist momentan sehr hoch. Und es lohnt sich halt auch nicht nur für die Kosten da zu investieren und zu sagen, okay, wir wollen einen Effekt. Sondern es gehen mehr Leute zufrieden nach Hause, weil sie sagen, boah, ich muss nicht mehr so einen Scheiß machen wie früher, Sachen von links nach rechts schreiben, wie du mit dem PDF beschrieben hast, sondern ich habe meine Art zu arbeiten geändert und finde wieder Freude an der Tätigkeit an sich und habe nicht das Gefühl, ich muss meinem Leben von irgendwo anders einen Purpose geben. Das ist das, was es als Effekt haben kann.
Und wir haben ja gesagt, es ist keine Werbesendung, sondern wir wollten anhand von Themen das machen. Das habt ihr auch super gemacht. Aber jetzt, wenn ihr jetzt nochmal den 60 Sekunden Werbeeinblender habt, wie nimmt man Kontakt mit euch auf? Also wenn man euch auf die Seite gibt, habt ihr, glaube ich, eine WhatsApp-Funktion.
Auch, genau.
Geht auch. Also auf verschiedenen Kanälen kann man Kontakt aufnehmen. Sagt mal, was sind die gängigsten? Was?
Kontaktformular auf der Website, gibt es den WhatsApp-Link, LinkedIn auch immer eine gute Möglichkeit.
Super. Aber WhatsApp kriegen wir direkt und Antonia und ich sind auch echt immer schnell am Antworten. Also das ist uns total wichtig. Egal wie viel da reinkommt, das haben wir schnell im Blick.
Also ich danke euch für dieses spannende Gespräch. Ich habe wieder sehr viel für mich auch mitgenommen. Also ich gehe hier aus diesem Podcast mindestens so inspiriert wie aus den anderen Podcast-Folgen raus. Vielen Dank dafür und euch weiterhin viel Erfolg dabei, euren Purpose zu erfüllen.
Danke Free dir.
Danke dir nochmal
from the old way of working
für die Begleitung der Reise
by leveraging future technologies. Blackboat.com. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Ja, das ist immer speziell, wenn wir uns selber zu Gästen machen. Christoph hat es erwähnt, in Folge 15 und 16 war das schon mal der Fall. Wir machen es jetzt nochmal. Ich habe an mir selber gemerkt, obwohl ich Christoph so gut kenne, seine Firma so gut kenne, wie viel ich dann eigentlich doch nicht weiß und wie viel ich eigentlich noch wissen möchte. Und ich hätte zumindest für mich und für meinen Wissensdurst noch locker eine Stunde weitermachen können. Mir ist wirklich die Zeit entglitten. Ich bitte das zu verzeihen, aber ich hoffe, dass ihr genau wie ich einiges mitgenommen habt, Anregungen euch geholt habt, wie ihr Zusammenarbeit verbessern könnt und wie ihr Tools dabei nutzen könnt. Ja, nutzt Blackboat, wenn ihr Hilfe braucht. Schaut euch auf ihrer Seite um. Ich glaube, es ist ein wirklich toller, toller Partner. Ich kann es selber sagen, seit vielen Jahren Kunde. Und ja, und wenn ihr aber auch nur Anregungen gefunden habt, wie ihr selber das dann angeht, ist es genauso gut, denn das war ja unser Ziel, dass wir euch mit den Themen, die Blackboat, eine der führenden Firmen in diesem Bereich hat, ja, auseinandersetzen wollten, dass ihr wirklich Anregungen kriegt. Und ich hoffe, das ist uns gelungen. Alles Gute und bis zur nächsten Woche. Euer Michael.